Ich begrüße am Telefon Anita Starosta vom Medico International. Anita, Medico International begleitet die Kämpfe, die nun seit etwa 4 Wochen schon in Afrin toben. Der Einfall Erdogans hat dort sehr viel schon zerstört. Die Zivilbevölkerung ist betroffen, Flüchtlingslager sind da. Was kann man von Seiten Medico International über diesen Überfall berichten?
Ja, genau, das ist richtig, dass wir als Medico International seit etwa 2 Wochen Hilfsleistungen in der Region Afrin unterstützen. Konkret gab es an uns die Anfrage des Gesundheitsrates des Kantons Afrin, das örtliche Krankenhaus, was das einzige in der Region Afrin ist, mit Medikamentenlieferungen zu unterstützen, beziehungsweise mit finanziellen Mitteln, um eben Medikamentenlieferungen möglich zu machen. Wir sind in Kontakt mit den Ärzten im dortigen Krankenhaus, erhalten regelmäßig Berichte von vor Ort und konnten letzte Woche mit Dr. Nuri Kanbar, der vor Ort Arzt und medizinischer Nothilfekoordinator ist, sprechen, der uns berichtet hat, wie die Situation gerade vor Ort aussieht. Es ist so, dass er, die Ärzte im Krankenhaus und seine Kollegen, das Personal, eigentlich rund um die Uhr beschäftigt sind. Sie schicken Krankenwagen durch die Region zu versteckten Gesundheitsposten, wo Menschen, die von Artilleriebeschuss, von Luftwaffenbeschuss verletzt worden sind, eingesammelt werden können und dann ins Krankenhaus gebracht werden und dort versorgt und operiert werden. Sie kümmern sich hauptsächlich um die Schwerverletzten, versuchen die leicht verletzten Menschen vor Ort zu versorgen. Gleichzeitig haben sie vor Ort das Problem, dass der reguläre Krankenhausbetrieb dadurch zum größten Teil eingestellt ist, weil sie eben Nothilfe leisten müssen. Das heißt, Krankenhauspatienten, die zum Beispiel unter Krebs, unter Diabetes oder anderen Krankheiten leiden, genau parallel weiterversorgt werden müssen, weil sie eben nicht aus Afrin rausgebracht werden können in andere Krankenhäuser der Region. Das ist die Situation im Krankenhaus.
Ist denn die Stadt so eingeschlossen, dass da gar keine Möglichkeit mehr besteht des Verkehrs, des Transportes auch für die Kranken?
Es ist möglich, Medikamente in die Stadt zu bringen. Es gibt einen kleinen Korridor von Aleppo, über den die Medikamente gebracht werden können. Was zurzeit nicht möglich ist, ist der Transport von verletzten Zivilisten in größerer Zahl aus der Region heraus. So wurde uns geschildert, das ist zurzeit nicht möglich.
Was bedeutet das für die Stadt? Ist sie auch von Nahrungsmitteln abgeschlossen? Ist sie betroffen schon von Not im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung?
Zunächst muss man vielleicht sagen, dass die Stadt Afrin selber bis vor ein paar Tagen nicht betroffen war von Beschuss oder Angriffen durch die Luft. Das hat sich in den letzten Tagen geändert. Auch in der Nähe des Krankenhauses gab es erste Angriffe. Es wurden Zivilisten getötet. Hauptsächlich finden die Angriffe des türkischen Militärs und der damit verbundenen Milizen in der Grenzregion statt und in Dörfern und in der ländlichen Region. Was allerdings bedeutet, dass die Bewohnerinnen aus den Dörfern, aus der ländlichen Region, alle in Richtung Stadt, in Richtung Afrin fliehen. Das hat uns auch der Arzt, mit dem wir vor Ort gesprochen haben, berichtet. Die Menschen, die jetzt in die Stadt kommen, leben dort zum Teil 20 bis 30 Menschen in Wohnungen, weil sie dort noch Bekannte oder Freunde haben. Sie ziehen sich in den Keller zurück und versuchen dort eben Schutz zu suchen. Die Stadt ist überfüllt. Ein Problem ist, dass das türkische Militär zivile Einrichtungen bombardiert, wie zum Beispiel vorletzte Woche das einzige Wasserwerk, der Staudamm der Region, über den ein Großteil der Bevölkerung mit sauberem Wasser versorgt worden ist. Das hat dazu geführt, dass dieses Wasser verschmutzt, verunreinigt wurde und wegen einer nun hohen Nitratkonzentration eigentlich ungenießbar ist. Das heißt, die Menschen vor Ort sind auf Trinkwasser angewiesen in Plastikflaschen und müssen sich so helfen.
Ja, und ist Afrin allein betroffen, also die umliegenden Dörfer, oder ist dieser Angriff auch großflächiger spürbar?
Bisher wissen wir nur von dem Kanton Afrin, wo sozusagen diese Kampfhandlungen stattfinden. In den anderen Teilen Rojavas, in Kobani und Jizre ist es im Vergleich relativ ruhig. Was allerdings gerade passiert, das ist ja auch durch die Medien gegangen, ist, dass in den anderen Teilen Syriens, die jetzt nicht zu Nordsyrien gehören, wo aber Medico auch Projektpartner hat und zivile Initiativen unterstützt, nämlich in den belagerten Gebieten in Ostghuta in der Nähe von Damaskus und auch in Idlib, ganz heftige Bombardements der syrischen, also der Luftwaffe des Regimes und Russlands geflogen werden. Das sind so heftige Bombardements, wie es die seit Jahren dort nicht mehr gegeben wurde. In Ostghuta sind Projekte, die Medico unterstützt. In Duma ist das ein Frauenzentrum betroffen. Dort ist eine Lehrerin, die unterrichtet, ums Leben gekommen, ebenso Schülerinnen. Medico unterstützt in Erbin, was auch in Ostghuta liegt, ein Projekt von Schulen, die in Kellern untergebracht sind, damit die Kinder dort auch während des Kriegs unterrichtet können. Dort ist der Betrieb gerade eingestellt, weil Menschen Zuflucht suchen vor diesen heftigen Bombardements und Medico auch dort gerade Nothilfe betreibt, also nicht nur in Nordsyrien.
Ja, aber in den beiden anderen Kantonen östlich von Afrin, Kobane und Sisiri ist noch nichts zu spüren von dem türkischen Angriff.
Nein, nicht, dass ich wüsste. Es gibt südlich von Cizre an der Grenze zum syrischen Regimegebiet Auseinandersetzungen in der Resur, wo auch das US-amerikanische Militär beteiligt ist. Dort geht es aber meines Wissens eher um den Kampf von Ölfeldern und Territoriumskämpfe, Gebietskämpfe in der Stadt der Resur. Und genau, das kann man jetzt nicht mit der Operation Olivenzweig, wie Erdogan sie ja nennt, in Verbindung bringen.
Ja, das ist eine zynische Bezeichnung für einen Überfall, denn der Olivenzweig als Friedenssymbol. Ja. Ich meine, das gehört zu der gleichen Propaganda- und Lügenkampagne, die Erdogan ja betreibt, indem er die Kurden als Terroristen bezeichnet. Und welche Erfahrung macht Medico mit dieser kurdischen Selbstverwaltung, die in den Rojava-Gebieten, in den drei Kantonen Afrin, Kobane, in Sisiri seit Jahren schon praktiziert wird?
Also Medico unterstützt in Syrien selber eigentlich Projekte seit den syrischen Aufständen gegen das Assad-Regime. In Rojava selber sind wir seit der Befreiung von Kobani vom IS durch eben die kurdischen Kräfte aktiv und unterstützen da in den letzten Jahren den Aufbau des Gesundheitssystems. Wir glauben, dass gerade das Recht auf Gesundheit dazu beitragen kann, eine demokratische Selbstverwaltung in der Region mit aufzubauen, aufrechtzuerhalten, und finden die Entwicklung, die dort stattfindet, nämlich der Versuch des Aufbaus einer gleichberechtigten, einer demokratischen Alternative in dieser doch sehr autoritär geprägten Region, unterstützenswert, und glauben, dass das genau, dass man so eben auch auf Konflikte in der Region hinwirken kann, und hoffen, dass da etwas entstehen kann, was in dieser Region, die so von Hoffnungslosigkeit geprägt ist, wo man doch etwas erkennen kann, was gesellschaftlich doch nochmal eine Alternative aufzeigen kann.
Dieses Modell wird seit 2012 eigentlich schon praktiziert und hat sich sehr bewährt. Es ist ein basisdemokratisches Modell mit Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen, ja, multiethnisch, multireligiös, und hat Zulauf gewonnen, hat vor allen Dingen sich auch deshalb bewährt, weil es einen ganz in den gesellschaftlichen Verhältnissen in den muslimischen Gebieten und auch jesidischen Gebieten doch sehr konträr entgegenstehenden Projekt der Emanzipation von Frauen und der Beteiligung von Frauen in der gesellschaftlichen Arbeit im sozialen und politischen Bereich entworfen hat. Wie kann man das bewerten?
Ja, genau. Ich denke, das ist genau so, wie das gerade beschrieben worden ist. Also was in dieser Region gerade passiert, und man muss sich schon vor Augen führen, wie die Strukturen vorher waren, und dass dort innerhalb von wenigen Jahren nun basisdemokratische Alternativen geschaffen werden, die sich durch das Schulsystem ziehen, die Frauenrechte massiv in den Vordergrund stellen, die aber auch das Gesundheitssystem betreffen, die alle ethnischen Gruppen mit einbeziehen. Also dass das sozusagen als gesellschaftliches Projekt, als gesellschaftliches Modell etwas sein kann, was in dieser Region hoffentlich Frieden, Gleichberechtigung und ein Miteinander auf Augenhöhe bringen kann. Das ist die große Hoffnung und auch ein Grund, warum Medico eben in dieser Region aktiv ist und da die Gesundheitsinitiativen unterstützt.
Ja, die Rojava-Gebiete sind ja sogar als Insel des Friedens inmitten dieser Hölle des Krieges im Nahen Osten bezeichnet worden. Dort scheint ja wirklich friedliche Koexistenz zu herrschen. Erdogan bezeichnet die Menschen dort als Terroristen.
Ja, genau. Also, dass Erdogan dieses demokratische Projekt ein Dorn im Auge ist, beobachten wir ja schon seit Jahren. Das betrifft die Region Rojava. Also, es gab ja auch letztes Jahr schon mit der Operation des Euphrat-Schild einen ersten Versuch, die Kantone Afrin und Kobani voneinander zu trennen. In der Türkei selber wird die kurdische Bevölkerung gerade im Südosten der Türkei weiterhin massiv unterdrückt. Es gab vor 2 Jahren heftige Auseinandersetzungen in der Südosttürkei, wo eben gegen die kurdische Bevölkerung, die eben auch eine große Unterstützungsstruktur für die Menschen und für das demokratische Projekt in Rojava waren und auch immer noch sind, dort gab es eben eine Verfolgungswelle. Und mit dieser zynisch genannten Operation Olivenzweig zeigt Erdogan einmal mehr, wie er sich sozusagen gegen dieses basisdemokratische Projekt stellt und das unter dem Vorwurf der Terrorismusbekämpfung, was ja am Anfang zu Beginn dieser Operation immer noch gesagt worden ist, sie marschieren dort ein, um die Terroristen des IS zu bekämpfen, dass es aber eigentlich darum ging, das kurdische Projekt Rojava zu zerschlagen, ist hoffentlich inzwischen angekommen.
Ja, ich erinnere mich, dass Erdogan offen gesagt hat, die Kurden seien die Terroristen und die müssten vertrieben werden und dann würde dort wieder Frieden einkehren. Ja, und das ist nun eine Umkehrung der Verhältnisse. Wer ist hier eigentlich der wirkliche Terrorist, muss man fragen. Medico ist ja eine Hilfsorganisation, eine medizinische Hilfsorganisation eigentlich, die sich nicht auf medizinische Hilfe beschränkt. Und auch hier in Rojava wird deutlich, dass eure Auffassung ja ist, dass man nicht nur medizinisch helfen kann, sondern dass unmittelbar damit verbunden auch soziale und politische Aspekte mit einzubeziehen sind.
Genau, das ist richtig. Das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass uns bei der Unterstützung der Gesundheitsstruktur, des Aufbaus des Gesundheitssystems in Rojava nicht allein darum geht, dass die Menschen eine Gesundheitsversorgung erhalten. Für uns ist das ein elementares Menschenrecht, das möchte ich schon nochmal betonen. Es geht aber eben auch darum, das ganze Projekt zu unterstützen und davon ist die Gesundheitsversorgung eine zentrale Säule, die gerade, wenn man sich anschaut, dass die Region drumherum ja doch noch Kriegsgebiet ist und dass wirklich viel zerstört worden ist durch den IS und durch kriegerische Auseinandersetzungen in der Region, der Aufbau von Krankenhäusern, die Lieferung von Medikamenten, auch für die ganzen Flüchtlinge, die auch immer noch in Rojava selber Zuflucht finden, dass das sozusagen wirklich ordinär dazu beiträgt, dieses gesellschaftliche Projekt zu stabilisieren und aufrechtzuerhalten und zu unterstützen.
Medico International hat nicht nur in Afrin geholfen, sondern auch in der Osttürkei, wo Erdogan ja ganze Städte hat zusammenschießen lassen, vor allen Dingen die Altstädte zerstört hat und jetzt übrigens mit einem Bauboom von irgendwelchen neuen Großwohnhäusern überzieht. Er möchte einfach die kurdischen Vernetzungen aufbrechen. Auch dort hat er mit dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung gearbeitet. Das sind Gebiete der türkischen Arbeiterpartei PKK, wo sie auch sehr viele Anhänger hat. In der Türkei ist sie als terroristische Organisation verboten. Deutschland ist diesem Vorschlag gefolgt. Auch bei uns ist die PKK verboten als terroristische Organisation. Wie steht Medico dazu? Habt ihr keine Berührungsängste mit dieser Terroristenorganisation in Anführungsstrichen?
Zunächst vielleicht mal 3 Worte zu der Situation in der Südosttürkei, wo Medico ja auch aktiv Partner hat und Projekte unterstützt. Ich selber konnte letztes Jahr vor Ort sein und mir ein Bild von der Lage machen. Es ist richtig, nach den kriegerischen Auseinandersetzungen in den Städten, nach den Erhebungen der kurdischen Jugendlichen, hat das türkische Militär massiv angegriffen, ganze Stadtteile quasi zerstört. Ganz viele Menschen mussten fliehen, viele Zivilisten mussten vor diesen Auseinandersetzungen fliehen und haben ihre Häuser, ihre Wohnungen verloren, haben ihre Stadtteile, in denen sie eine soziale Infrastruktur hatten, in denen sie vielleicht auch ein Geschäft hatten, verloren und müssen. Also was jetzt gerade passiert ist, dass in diesen Stadtteilen, das ist passiert in dem Stadtteil Sur in Diyarbakir, es ist passiert in Şişli, in Şırnak und in anderen Städten der Region, dort werden gerade Wohntürme hochgezogen, die hochpreisig vermietet werden, die überhaupt nicht mehr dementsprechend wie vorher die soziale und zivile Infrastruktur in den Stadtteilen war. Das heißt, für viele Menschen ist es überhaupt nicht möglich, zurückzukehren. Man könnte vermuten, dass das gewollt ist, also dass dieser Wiederaufbau der Stadtteile gezielt dafür genutzt wird, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aus diesen Städten herauszuhalten. Aus diesem Grund unterstützt Medico International den Bau von Häusern in eher den ländlichen Umgebungen dieser Städte bei Şırnak, wo die Dorfbewohner und die obdachlos gewohnten Familien in Eigenregie nach Materiallieferungen sich ihre Häuser wieder aufbauen und versuchen, dort wieder einzurichten. Oft sind das die Dörfer, aus denen die Familien Mitte der 90er Jahre von dem türkischen Militär vertrieben worden sind und dann in die Städte gehen mussten. Das ist gerade die Situation vor Ort.
Nochmal meine Frage. PKK, eine terroristische Organisation, hat Medico da keine Berührungsängste?
Medico geht es vor allem darum, die Menschen zu unterstützen, die von dieser Politik der Türkei, der ethnischen Verfolgung der kurdischen Minderheiten in der Türkei und auch eben der Angriff auf die kurdischen und anderen ethnischen Minderheiten in Nordsyrien betroffen sind. Und es geht es darum, diese Strukturen zu unterstützen und da zu sagen, diese Politik unterstützen wir nicht und wir stehen hinter denjenigen, die eine demokratische und eine zivile Selbstverwaltung aufbauen. Auch wir sind gegen Gewalt und glauben nicht, dass Gewalt oder Krieg, die in einem Konflikt eine Lösung hervorbringen kann. Genau.
Teilt Medico denn die Ansicht, die PKK sei eine terroristische Organisation? Ich meine, sonst würdet ihr sie nicht unterstützen. Aber sag doch mal zu der Einschätzung.
Medico unterstützt nicht die PKK. Wir haben in der Türkei selber Projektpartner, die aus zivilen Strukturen von vor Ort kommen, die eine politische Nähe zu HDP oder kurdisch-politisch-sozialen Strukturen haben. Wir legen Wert darauf, dass wir keine Guerilla-Strukturen vor Ort unterstützen.
Die PKK sind ja nun nicht nur Guerilla-Strukturen. Rojava ist ja ein Kind der PKK und auch der, vor allen Dingen Öcalans. Das sind Öcalans Ideen, die da umgesetzt werden in einer friedlichen und freien demokratischen Selbstverwaltung. Nun ist eben die Frage, ist die Bezeichnung terroristische Organisation für die PKK überhaupt noch angemessen? Also man darf hier in der Bundesrepublik auch nicht sagen, dass die PKK keine terroristische Organisation ist, obwohl hier gerade in, vor 2 Jahren, glaube ich, oder 3 war die im Bundestag ein Ausschuss damit beschäftigt, genau diese Bezeichnung zu überprüfen und das aufzuheben.
Ja, nee, genau. Also ich würde schon auch sagen, dass die PKK keine terroristische Vereinigung ist. Gleichzeitig verurteilen wir jegliche Gewalt, die auch in den kurdischen Gebieten ausgeht. Also so.
Ja, ich glaube, ein großer Teil dieser Passivität, die wir bei uns in Deutschland spüren, die kurdischen Demonstrationen sind ja jetzt sehr häufig die kurdischen Demonstrationen gegen den Krieg in Afrin, aber die Beteiligung der Deutschen ist dabei doch schwach und es gibt große Vorbehalte gegen Kurden, weil immer eingebrannt ist, PKK, Kurden, Terroristen. Und das ist ein fataler Stempel, der den kurdischen Organisationen und dem kurdischen Kampf auferlegt wird. Und man muss unbedingt dagegen auch vorgehen, gegen diese Diffamierung auch bei uns.
Nee, das ist richtig. Also wir waren selber das Wochenende vor 2 Wochen in Köln vor Ort, wo die große kurdische Demonstration, also die erste bundesweite Demonstration der Kurdinnen gegen den türkischen Einmarsch nach Afrin war, wo mehrere 10.000 Menschen, das waren hauptsächlich Kurden, es gab eine geringe Beteiligung eher biodeutscher Demonstrantinnen. Dort waren wir vor Ort, wir hätten dort eigentlich eine Gerede gehalten. Diese Demonstration ist auf der Hälfte der Strecke gestoppt worden, unter dem Vorwand des Zeigens von verbotenen Fahnen, wo ich auch sagen würde, diesen Akt der Bundesregierung, den verurteilen wir. Wir hätten uns gewünscht, dass es möglich ist, in Deutschland friedlich gegen den Einmarsch der Türkei zu protestieren und dass nicht das Zeigen von Öcalan-Fahnen oder anderen Fahnen dazu führt, dass zehntausende Menschen daran gehindert werden.
Ja, und Bilder Öcalans, ein Führer der Partei, der schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, in Isolationshaft sitzt.
Ja.
Dass man einfach Bilder von Menschen nicht zeigen darf, ist schon heftig.
Ja, das ist richtig. Also da die Kriminalisierung da zu suchen, ist auf jeden Fall nicht das Signal, was die Bundesregierung gerade aussenden sollte, wenn ein völkerrechtswidriger Angriff eines NATO-Partners geführt wird.
Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen von Afrin direkt. Wir sind schon ein bisschen im Umfeld Erdogans Krieg gegen die Kurden überhaupt, der ja schon viel länger dauert. Und man muss fragen, ob es nicht Erdogan war, der die Konflikte hat wieder aufflammen lassen angesichts der schlechten Wahlergebnisse bei der vorletzten Wahl, die er dann mit besserem Erfolg wiederholen konnte, um seine innenpolitischen machtpolitischen Strategien zu verfolgen. Aber Kurden und Erdogan geht nie zusammen. Erdogan hat auch schon gesagt, wenn es die Todesstrafe gäbe, dann würde Öcalan schon nicht mehr leben. Das sind alles klare Aussagen, die er sich auch erlauben kann. Denn es gibt auch in der Türkei große Vorbehalte gegen Kurden. Es gibt eine große Polarisierung, gibt es sogar auch bei uns.
Ja.
Die Motive Erdogans für den Überfall in Afrin, in Nordsyrien überhaupt, gibt es da vielleicht noch andere Ideen dahinter? Ich denke zum Beispiel an Erdogans Ideen von einem großosmanischen Reich.
Genau, also ich glaube auch, dass man da mehrere Aspekte sehen muss. Sicherlich zum einen die innenpolitische Lage in der Türkei. Dieser Einmarsch auf Afrin wird als Coup genutzt, um sozusagen nochmal Stimmung zu machen für die AKP-Politik in der Türkei selber. Sie wird dazu genutzt, nochmal Stimmung gegen Kurdinnen zu machen, gegen Menschenrechtsaktivistinnen, die sich gegen den Krieg stellen. Diejenigen, die Kritik an diesem Einmarsch geäußert haben, wurden verhaftet. Davon sind auch Projektpartner in der Türkei von Medico betroffen. Den Aspekt muss man sicherlich sehen. Und großpolitisch gedacht oder gesehen, ist es ja sicherlich so, dass Erdogan eine imperiale Idee verfolgt an der Politik, die die Türkei als eine hegemoniale Kraft im Nahen Osten sozusagen etabliert. Und dass das auch ein Hintergedanke ist bei diesem Einmarsch, spielt sicherlich eine Rolle.
Was müsste die internationale Gemeinschaft eigentlich tun? Im Augenblick verharrt sie in einer Art Starre, kann man fast sagen. Die Länder schweigen zu dem Übergriff. Die NATO schweigt, die USA tut nichts. Allerdings lässt sie ein paar Truppenteile noch in dem Nachbargebiet, ich glaube, wo ist das, in Kobani,
ja,
noch vor Ort, was Erdogan sehr ärgert. Er möchte den USA eine osmanische Ohrfeige erteilen, falls sie das weiter so macht, hat er gesagt. Ja, und nun gab es gerade das Treffen zwischen Merkel und dem türkischen Außenminister, das konnte man heute Morgen in den Zeitungen lesen, sehr harmonisch verlaufen ist und wo es eigentlich nur um Deniz Yücel ging, der noch immer in Haft ist und den man gerne befreit hätte.
Genau, ich glaube, dass solche Treffen, wie sie eben gestern stattgefunden haben, ein falsches Signal sind. Wenn man solche Treffen zwischen Bundesregierung und der Türkei macht, sollte man klar benennen, dass dieser Angriff völkerrechtswidrig ist, dass in der Türkei selber die Menschenrechtssituation desolat ist, dass dort immer noch Menschen, Journalisten aus der Zivilgesellschaft in Haft sitzen, dass man da versöhnliche Töne anschlägt, führt sicherlich nicht zu einer Verbesserung der Situation bei. Im Gegenteil, ein klares Signal in Richtung Stopp von Waffenlieferungen, von Panzerdeals wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ebenso gilt das für die NATO, würde ich sagen. Also eine Verurteilung des Angriffs als völkerrechtswidrig würde ein starkes Signal senden. Und wäre hier sicherlich wünschenswert, dass das nicht passieren wird, ist wahrscheinlich auch klar. Aber das wäre sowas, wo wir sagen würden, dass so ein Signal müsste gerade schon ausgesendet werden und nicht, dass die Beziehungen wieder versöhnlicher werden oder solche Treffen in regelmäßigen Abständen stattfinden.
Ja, hinzu kommt ja noch, dass die Türkei als NATO-Mitglied natürlich auch deutsche Panzer zur Verfügung hat und dort einsetzt. Diese Panzer sollten sogar... Das war so ein Coup, den Gabriel ausgehandelt hat vor kurzem, sollten sogar gegen Austausch von Deniz Yücel aufgerüstet werden mit Minenschutz und anderen weiteren technischen Weiterentwicklungen durch Rheinmetall. Für Rheinmetall wäre das ein sehr gutes Geschäft gewesen und für die türkische Armee natürlich ebenfalls. Nur da hat gegen diesen Deal, den unser Außenminister angeschoben hat, hat dann der Gefangene Deniz Yücel Einspruch erhoben. Und das fand ich bemerkenswert.
Nee, absolut bemerkenswert. Und ich fand, das muss man natürlich auch denken in der Situation, in der er sich befindet. Inzwischen ist er seit ziemlich genau einem Jahr inhaftiert. Seine Freilassung steht weiterhin in den Sternen. Es ist nicht klar, wann er wieder rauskommt. Die Verurteilung eben solcher Deals, das zeigt von Stärke und von politischem Bewusstsein. Medico verurteilt ebenso die Panzerdeals, die Waffenlieferungen an die Türkei. Wir haben vor etwa 3 oder 4 Wochen eine Petition gestartet, wo wir die Bundesregierung, das Außenministerium auffordern, über den Stopp von Waffenlieferungen und Panzerdeals zu entscheiden. Wir haben inzwischen über 12.000 Unterschriften sammeln können von Menschen, die sich diesen Forderungen anschließen, was uns nochmal gezeigt hat, was für eine gesellschaftspolitische Relevanz wir doch mit diesem Thema erreichen und dass auch hier in der Bundesrepublik Deutschland Leute sich explizit gegen diese Politik stellen und einen Waffenlieferungsstopp fordern.
Ja. Das ist mit Sicherheit angesagt, zumindest wenn man die Vergangenheit betrachtet, wo damals das Deutsche Reich tatenlos zugesehen hat, als der Holocaust an den Armeniern erfolgt ist durch die Türkei. Da gab es auch viele warnende Stimmen, auch von deutschen Diplomaten und Intellektuellen, aber niemand hat etwas getan. Dass sich so etwas wiederholt im Kampf gegen die Kurden, sollte wirklich heute nicht geduldet werden. Ich möchte mich bei dir bedanken, Anita, für das Gespräch.
Ja.
Und und wünsche Medico International im Kampf gegen Not und politische Missstände weiterhin großen Erfolg. Willst du noch mal eure Internetseite sagen? Und dass Spenden benötigt werden, ist ja selbstverständlich.
Genau, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit dieses Gesprächs. Medico International sammelt aktuell weiterhin Spenden für die Unterstützung der Menschen in Afrin, für das Krankenhaus in Afrin, für die Medikamentenlieferung unter dem Stichwort Nothilfe Rojava. Auf unserer Homepage www.medico.de ist der Aufruf zu finden. Dort gibt es auch nochmal weitere Hintergrundinformationen, wo man sich über die Lage vor Ort und die Projekte, die Medico dort unterstützt, informieren kann. Eine Unterzeichnung der Petition gegen den Panzerdeal mit der Türkei ist weiterhin möglich, wenn sich die neue Regierung dann konstituiert hat und auch das Außenministerium besetzt ist, der Außenminister oder die Außenministerin nun klar ist, werden wir diese Unterschriften an die Bundesregierung, an das Außenministerium übergeben, um dieser Forderung nochmal Nachdruck zu verleihen und eine Öffentlichkeit herzustellen. Und hier freue ich mich über weitere Unterstützung.